Ja, und für den Abschluss hat mir der Herr Professor Zwerz versprochen, den Einfluss des Computers auf die Bildung des Menschen uns näher zu bringen, und zwar also ganz mit alten Medien. Herr Professor Zwerz, bitte.
Gut, herzlichen Dank. Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen, also der Name ist ja schon genannt. Ich habe das Vergnügen, seit 2004 Medienpädagogik an der Universität Wien zu unterrichten, wobei die Professur ursprünglich mal ausgeschrieben war für Medienpädagogik unter besonderer Berücksichtigung neuer Medien der Hochschullehre oder anders gesagt E-Learning, was dann naheliegenderweise auch einer meiner Schwerpunkte ist. Das ist inzwischen etwas breiter aufgestellt, aber bildet immer noch einen wichtigen Schwerpunkt. Gut, das Thema des Vortrags ist das Potenzial des Computers für Bildung, und es ist zur Einleitung vielleicht nötig, ein, zwei Sätze dazu zu sagen, warum mir dieses Thema eigentlich wichtig ist. Und dafür wollte ich drei Argumente bringen. Das erste ist, das muss man inzwischen dazu sagen, Computertechnologie verursacht keine digitale Demenz. Das wird zwar gelegentlich gerne behauptet, aber wenn wir mal so vorsichtig uns im Saal zum Beispiel umschauen und annehmen, dass Sie alle regelmäßig mit Computertechnologie arbeiten, ich tue das schon seit vielen Jahrzehnten, dann würde die Vermutung, dass Computertechnologie digitale Demenz auslöst, es eigentlich überflüssig machen, diesen Vortrag zu halten, weil davon auszugehen ist, dass Sie in spätestens 25 Minuten sowieso nichts mehr von dem wissen, was ich Ihnen erzählt habe. Ich bin da aber etwas optimistischer und halte auch die Argumentation, die Spitzer da an den Tag gelegt hat, für bestenfalls populistisch, wenn nicht sogar tendenziell ein bisschen gefährlich, weil das eigentlich wissenschaftliches Argumentieren diskreditiert. Aber das nur als Nebenbemerkung. Ein zweites Argument, und das ist etwas, was den E-Learning-Bereich und die Verwendung von Computertechnologie häufig betrifft, ist eher die Frage, warum setzen wir eigentlich Computertechnologie und E-Learning in pädagogischen Settings ein? Ein Grund, der in dem Zusammenhang häufig genannt wird, ist, dass das Arbeiten mit Computertechnologie die Effizienz und die Effektivität von Lernprozessen steigert. Das wird unter anderem damit begründet, dass gelegentlich gerade im E-Learning-Bereich damit begründet, dass Computertechnologie Lerntypen besser entsprechen kann, weil ich individuelle Lernpfade an dem Tag benutzen kann, die Medien, die ich benutze, besser auf den einzelnen Lerner abstimmen kann und dadurch den Lernprozess besser und vor allen Dingen effektiver gestalten kann. Dieser Umstand ist, glaube ich, eines der hartnäckigsten Gerüchte in der Branche, und es ist bisher so gut wie nie gelungen, dafür irgendwelche empirischen Belege zu finden. Man kann durch die Bank aus davon ausgehen, dass die Vermutung, wenn ich einem Lerntyp entsprechendes Unterrichtsmaterial präsentiere, dass dann der Lernprozess effektiver wird, nicht stimmt. Der Grund dafür ist eigentlich ein relativ einfacher. Die These, die dahinter steht, ist, dass Lerner einen Lerntyp als überdauernde Persönlichkeitseigenschaft haben, den sie sich im Laufe ihres Lebens aneignen und der sich dann nicht verändert. Das ist aber in der Regel gar nicht so. Was vielmehr passiert ist, wenn sie etwas lernen, dann lernen sie beim Lernen mit, wie man lernt. Und das kann man sich leicht vorstellen. Ich nehme an, Sie haben auch mal Lehrveranstaltungen besucht, Vorlesungen zum Beispiel. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn ich die erste Vorlesung im Semester halte, die Studierenden kommen rein, dann mögen sich manche denken, mein Gott, das wird ein hartes Semester, das muss ich mir jetzt jeden Dienstag irgendwie geben. Die schaffen dann aber trotzdem hinter die Prüfung. Das heißt, auch wenn denen die Art und Weise, wie ich vortrage, nicht gefällt, passen sie sich zumindest so weit an, dass sie sich den Stoff aneignen können. Deswegen funktioniert das mit den Lerntypen nicht, weil die Lerner halt mitlernen, wie man lernt. Das ist allgemeiner. Man könnte aus medienpädagogischer Sicht fast schon sagen, unangenehmer Weise auch bei Medien generell der Fall. Es gibt seit spätestens Mitte der 60er Jahre eine lange Liste von Untersuchungen, auch von Metastudien, die untersuchen, ob durch den Medieneinsatz, also Unterstützung durch Fernsehen, durch Overhead-Projektoren, durch Visualisierung und auch durch E-Learning-Umgebung die Effizienz und Effektivität von Lernprozessen gesteigert werden kann. Und es zeigt sich durch die Bank, das ist nicht der Fall. Wir erreichen also dadurch, dass wir E-Learning betreiben, keine Effizienzsteigerung und keine höhere Effektivität von Lernprozessen. Und ich kenne auch so gut wie keine, also es gibt manchmal Studien, die das nachweisen, andere, die das nicht nachweisen. Und insgesamt irgendwie könnte man sagen, also das Pendel ist ein bisschen mehr zugunsten, es macht keinen Unterschied. Wobei ein Kollege das mal gesagt hat, dass die schlechte Nachricht ist, es macht halt keinen Unterschied, ob man E-Learning betreibt oder nicht. Und die gute Nachricht ist, es macht keinen Unterschied. Das heißt, schlechter wird es auch nicht. Und das macht schon ein bisschen darauf aufmerksam, dass das, was da eigentlich passiert, etwas anderes ist. Davor aber noch ein letztes Argument, weil das etwas ist, was viele häufig betrifft. Ein häufiges Argument, zumindest in der Universität, ist das oft so kommuniziert worden, ist, dass mit E-Learning Kosteneinsparungen verbunden sind. Ja, Sie finden das genauso unterhaltsam wie ich, denn die Vorstellung, dass man damit Kosteneinsparungen erreichen kann, das funktioniert, dass man damit Kosten einspart, das glaube ich sofort, unter der Voraussetzung, dass wir die Arbeitswoche von 40 auf 50 Stunden ausdehnen ohne zusätzliche Bezahlung. Dann mag das eine Kosteneinsparung produzieren, wenn Sie die Arbeitszeit mit da reinrechnen. Dann klappt das eventuell, wenn Sie Zielgruppen haben, die deutlich über 500 Teilnehmer liegen. Also es gibt Settings, in denen kann man Kosteneinsparungen erreichen. Und das kommt jetzt irgendwie in der Universität, kommt das natürlich vor. Wir haben Vorlesungen, wo auch mal 1000 oder 2000 Teilnehmer aufkreuzen. Da kommt man um E-Learning schon deswegen nicht drum herum, weil es keine Räume gibt, in die alle reinpassen. Aber ob damit wirklich Kostenersparnis verbunden ist gegenüber einem Frontalunterricht, der in Hinsicht Effektivität und Kosten, wie muss man dann sagen, günstiger Kosten, wahrscheinlich nach wie vor kaum zu schlagen ist. Okay, es scheint mir also so zu sein, dass die Gründe, die oft für die Verwendung von E-Learning genannt werden, nicht sehr überzeugend sind. Als letzter Hinweis dazu, das kann man an der Geschichte auch gut sehen. Computer sind ja in Schulen gestellt worden in Deutschland hieß das Schulen als Netzprogramm, also zu der Zeit, als das eingeführt worden ist, war ich noch nicht in Österreich und ich glaube, der Name ist fast ident. Man hat die Computer in Schulen gestellt und niemand hat ihnen als Lehrerinnen und Lehrer gesagt, was sie damit machen sollen. Und sie haben sich wahrscheinlich auch gefragt, was hatte den Effekt irgendwie, dass es da inzwischen einen großen Vorrat an gut gepflegten, museumstauglichen Altgeräten gibt, weil die Frage dann letztlich nicht beantwortet ist. Okay, es gibt aber aus pädagogischer Sicht durchaus Gründe, die dafür sprechen, mit Computertechnologie zu arbeiten. Und der Hauptgrund, das rankt sich sozusagen um die Überlegung, dass mit der Verbreitung von Computertechnologie in unserer Gesellschaft ein kultureller Wandel stattfindet. Die Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen, wie wir uns Wissen aneignen und wie wir uns zu Wissen ein Verhältnis setzen, hat sich spätestens seit der Verbreitung des Internets, also so ab 1990, ganz erheblich verändert. Vielleicht ein kleines Beispiel, wenn ich heute Studierenden sage, schaut mal in der Literaturdatenbank nach, um Literatur zu recherchieren, und die kriegen dann so eine Ergebnisliste, dann kommt niemand auf die Idee, das, was man dann gefunden hat, in der Bibliothek abzuholen. Ja, weil für die völlig klar ist, wenn ich so eine Ergebnisliste habe, dann klicke ich jetzt da drauf und sehe das Ergebnis. Weil die Wahrnehmung selbstverständlich ist, Wissen ist im Internet und nicht in der Bibliothek. Und daran kann man schön sehen, dass da ein Wandel stattgefunden hat, weil der Ort des Wissens, der Ort, an dem Wissen erwartet wird, sich verschoben hat. Gut, das wäre also daraus resultiert ein Argument für den Einsatz von Computertechnologie auch in pädagogischen Kontexten, weil da durch diese Veränderung ein Änderungsdruck an Schulen, Universitäten, pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen, also an alle Bildungsinstitutionen herangetragen wird, dem man sich ja nicht schlicht entziehen kann. Wenn man die Idee von, sagen wir, früher hieß das mal irgendwie Teilnehmerorientierung, ne? Also wenn man die Idee von Teilnehmerorientierung oder eine Rücksicht auf die soziale Situation der Schülerinnen und Schüler überhaupt ernst nimmt, dann muss man natürlich auch deren mediale Gewohnheiten und deren medialen Alltag ernst nehmen und schauen, wo man die abholt. Dafür ist es interessant anzuschauen, wie die medialen Praktiken so sind, mit was für Gewohnheiten man zu rechnen hat. Und das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht lange erzählen. Die medialen Gewohnheiten von Kindern und Jugendlichen sind ja relativ breit bekannt. Schwierig daran ist eigentlich nur, dass sie relativ heterogen sind. Es ist nicht so, dass alle Kinder und Jugendlichen den ganzen Nachmittag nur vor dem Fernseher sitzen, gewalthaltige Computerspiele spielen und auf ihrem Smartphone auf Facebook unterwegs sind. Das unterscheidet sich sehr. Es gibt Kinder und Jugendliche, bei denen ist das so, die benutzen viel Computertechnologie, andere sind eher fernsehaffin. Es gibt auch welche nach wie vor, die auf Printmedien und Audiomedien stehen. Das ist ein gar nicht so geringer Anteil. Die sind halt sehr unterschiedlich. Die Botschaft, die man daraus entnehmen kann, kennen Sie auch, das ist nichts Neues. Dem kann man am besten entsprechen, indem man Methodenvielfalt und Medienvielfalt im Unterricht einsetzt. Und ich habe noch nicht herausgefunden, wie alt diese Forderung eigentlich ist, Methodenvielfalt und Medienvielfalt im Unterricht einzusetzen, aber seit Mitte der 70er Jahre ist das mit Sicherheit etwas, was Sie an vielen Stellen immer wieder nachlesen können. Gut, damit bin ich jetzt noch nicht bei den Bildungsgründen. Dieser Anlass, den ich gerade genannt habe, ist ja einer, der an pädagogische Institutionen von außen herangetragen wird. Und wenn so etwas passiert, dann reagiert man so als Bildungswissenschaftler zunächst mal skeptisch und schaut nach, worin liegen eigentlich die gesellschaftlichen Interessen, die herangetragen werden. Und hinterfragt das dann kritisch und schaut, ob denn jetzt die Technologie, die da herangetragen wird, tatsächlich einen Beitrag zur Bildung des Menschen leisten kann. Eine Schwierigkeit, die dann da drin steckt, und das ist der erste Punkt, der dafür spricht, Computertechnologie zur Bildung des Menschen einzusetzen, ist, dass der Bildungsbegriff kein absoluter Begriff ist, also Bildung haben wir nicht an sich, sondern Bildung ist etwas, das auf die Strukturen der Gesellschaft, in der der Bildungsbegriff formuliert wird, reagiert. Wenn zum Beispiel Humboldt geschrieben hat, dass Bildung die Ausbildung der Kräfte des Menschen zu einem proportionierlichen Ganzen ist, dann reagiert er damit auch auf die gesellschaftliche Situation seiner Zeit. Diese Vorstellung von Bildung, die verändern sich also und die haben sich in den letzten 10, 20 Jahren auch deutlich verändert. Es gibt einen Gedanken, der dafür zentral ist und das kann man mit der Überschrift Pluralität bezeichnen. Der Mensch wird in Bildungsdiskussionen heute nicht mehr als ein harmonisches Ganzes, in sich schlüssig, konsistent, widerspruchsfrei idealerweise vorgestellt, sondern als eine Person, die unterschiedliche Identitäten aufweist und sich mit diesen unterschiedlichen Identitäten im Verlaufe ihres Lebens jeweils in den sozialen Kontexten und in den Beziehungen, in denen sie drinsteckt und auch im Verhältnis zu sich selbst verorten kann. Und das kann man sich leicht vorstellen, natürlich wechseln wir unsere Identitäten im Verlauf des Lebens. Ein einfacher Übergang ist der von Lernenden zu Lehrenden. Wenn Sie jetzt unterrichten, dann ändern Sie natürlich Ihre Identität. Ein anderer Übergang ist der, wenn Sie jetzt in der Schule sind oder nach Hause gehen, auch dann ist die Identität nicht ganz die gleiche. Diese Idee geht dann bis zu gesellschaftlichen Prozessen, die an der Stelle eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Es wird ja oft gesagt, dass wir so eine komplexe und kaum mehr zu verstehende Gesellschaftsstruktur haben. Damit umgehen zu können, verlangt auch, mit solchen pluralen Strukturen umgehen zu können. Die These ist jetzt, dass diese Struktur nicht unerheblich zurückzuführen ist auf die Verbreitung von Computertechnologien in unserer Gesellschaft. Und das ist eine Vorstellung, die an der Technik, also am Gerät festgemacht wird. Und wenn Sie sich den Computer als Gerät anschauen, ich sage immer gerne, wenn ich mir den Computer als Gerät anschaue, bin ich aus theoretischer Sicht eigentlich dankbar, weil sich die Technik seit 1946 nicht geändert hat. Wir haben nach wie vor mit digitalen, elektrischen, universellen Turing-Automaten zu tun und das ist so, seit Turing diese Automatentheorie oder vielmehr die Theorie der Berechenbarkeit in die Welt gesetzt hat. Es gibt eine Eigenschaft von diesen Geräten, die an der Stelle zentral ist. Was sie nämlich mit universellen Turing-Automaten machen können, ist, sie können universelle Turing-Automaten simulieren. Das klingt jetzt zunächst mal relativ trivial, aber Sie können sich das leicht vorstellen, wenn Sie einen Computer anschalten, das Erste, was Sie machen, ist, Sie booten das Betriebssystem. Das Betriebssystem ist aber gegenüber der Software dann nichts anderes als ein universeller Turing-Automat. Das heißt, Sie haben einen physikalischen universellen Turing-Automaten und der simuliert jetzt einen logischen universellen Turing-Automaten. Darin liegt schon mal ein interessanter Übergang, weil wir damit von der Ebene der physikalischen Gegebenheiten, der realen Maschine, die wir auf dem Tisch haben, auf der Ebene der logischen Zeichen auf einer sprachlichen Ebene sind. Und was Sie dann machen ist, Sie laden jetzt in diesen logischen universellen Turing-Automaten in der Regel einfachere Automaten, zum Beispiel in Form Ihres Internetbrowsers, der Textverarbeitung und Ähnlichem. Weil das möglich ist, ist dieses Medium Computertechnologie jetzt quasi nicht nur eines, sondern stellt eine Vielzahl von unterschiedlichen Medien dar. Und das ist die Pluralität. Sie haben nicht nur eins, sondern Sie haben ganz viele Geräte und das liegt in der Logik der Maschine. Durch die Verbreitung von Computertechnologie ist also diese Logik von Pluralität etwas, was, weil das in der Regel ja unbewusst abläuft, auf unbewusster Ebene in den Umgang mit Wissen, in die Verständigung zwischen Menschen in unserer Gesellschaft eingesickert ist. Und damit sind verschiedene andere Konsequenzen verbunden. Vielleicht einmal ein Beispiel, was ich immer sehr illustrativ finde. Das bezieht sich auf Paarbeziehungen, weil Computertechnologie interessante Effekte auf menschliches Balzverhalten hat. Und das kann man sich so vorstellen, Computertechnologie ich muss gerade überlegen, wie ich das in der gebotenen Kürze irgendwie. Computertechnologie hat den Effekt, dass Sie nicht nur einen Raum haben, mit dem Sie sich identifizieren können, sondern mehrere, also diese pluralen Räume. Es gibt ja nicht nur Facebook. Ich weiß nicht, wer von Ihnen auf Facebook, LinkedIn, Google Plus und möglichen weiteren Plattformen unterwegs ist und in diesen Plattformen gibt es immer mehrere Gruppen. Die Anzahl der Gruppen, mit denen man sich identifizieren kann, steigt. Norbert Elias hat das mal beschrieben am Beispiel des Übergangs von Dörfern zu Städten. Wenn Sie in einem abgelegenen Bergdorf wohnen, in dem es nur ein Beisel gibt, dann haben Sie die Möglichkeit, Sie besuchen das Beisel oder nicht. Ähnliches gilt dann, wenn es eine freiwillige Feuerwehr gibt, für die freiwillige Feuerwehr, Sie können daran teilnehmen oder nicht. Sie können aber nicht hingehen und sagen, die Leute, die da so rumsitzen, die gefallen mir nicht, ne? Ich gehe halt in ein anderes, weil es gibt kein anderes. Das ist in Städten schon erheblich anders. Wenn Sie in Wien wohnen und Ihnen gefallen irgendwie die Leute, die in einem Beisel so rumsitzen, nicht, dann gehen Sie halt in ein anderes. Sie haben die Wahl und das gilt für die sozialen Gruppen, mit denen sie sich identifizieren, allgemein. Es gibt in Großstädten eine Vielzahl von sozialen Gruppen, mit denen man sich identifizieren kann. Dieser Effekt wird mit Computertechnologie potenziert, weil die Anzahl der verfügbaren Gruppen noch viel größer ist, als das in Großstädten der Fall ist. Wenn Sie aber jetzt zwischen diesen verschiedenen Gruppen sich bewegen und also immer die Gruppen wechseln, wenn Ihnen eine jetzt gerade möglicherweise nicht gefällt oder Ihnen Facebook jetzt auf die Nerven geht und Sie deswegen zu Google Plus wechseln oder irgendwas Ähnliches machen, dann hat das zunächst mal den Effekt, dass das Einzige, was dann konstant bleibt, ihre eigene Identität ist, also die eigene Person, die beim Wechsel zwischen den Gruppen allerdings auch einer Veränderung unterlief. Das wird manchmal beschrieben als Individualisierungstendenz. Es hat aber auch den Effekt, dass die Tendenz, wenn Ihnen eine Gruppe nicht gefällt, zu sagen, dann gehe ich halt in eine andere, stärker ist. Weil die Nötigung, in der Gruppe drin zu bleiben, nicht mehr so stark ist. Die Verbindlichkeit der Teilhabe an sozialen Gemeinschaften sinkt. Diese Tendenz, dazu neigen wir dann, wir neigen dazu, diese Tendenz auf Paarbeziehungen zu übertragen. Und so gesehen sind steigende Scheidungsraten eine Nebenwirkung der Verbreitung von Computertechnologie in unserer Gesellschaft. Weil wenn es nervt, ne, dann gehen Sie halt zu einer anderen Beziehung, ne? So wie Sie das online auch machen. Praktischerweise, also Computertechnologie produziert da sozusagen gleichzeitig das Problem und auch die Lösung. Ich sage mal gerne, wenn es nervt, www.neu.de. Und Sie können das, aber Sie sehen, dass an dieser Stelle Computertechnologie erhebliche Veränderungen im Umgang der Menschen miteinander hat. Und wenn ich von da aus gerade mal zum E-Learning und zum Unterricht springen darf, dann hat das den Effekt, dass zwar Sie Gruppen, also Kooperation, Kommunikation ist ja etwas, was auch in der Logik der Maschine liegt, funktioniert in der Regel prima. Es funktioniert auch gut, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schnell sich an den Gruppen beteiligen. Die sind aber auch genauso schnell wieder weg, sobald irgendwie der Grund verschwindet, irgendwie das Interesse nicht da ist. Ja, es ist sehr, sehr schwer, dauerhafte und stabile Communities mit Computertechnologie zu erzeugen, weil das eigentlich nicht der Logik der Maschine entspricht. Was Sie aber sehr wohl machen können, weil die Distanz wird geringer. Sie können sehr wohl für einen begrenzten Zeitraum, für einen überschaubaren Zweck eine Gemeinschaft bilden. Die arbeitet dann so lange zusammen, solange der Zweck bestehen bleibt. Und wenn der Zweck weg ist, ist die Gemeinschaft auch sofort wieder auseinander und alle sind in anderen Communities. Diese Tendenzen von Computertechnologie sind, wie gesagt, an der Maschine festgemacht. Das ist eine Theorie, die von Norbert Meder entwickelt worden ist und die als Sprachspielertheorie bekannt ist. Er bezeichnet dann den gebildeten Menschen als figurales Gebilde im Raum der Zeichen. Der Hintergrund, und das ist ein Wandel, der jetzt in der Bildungstheorie, das kann ich aber nur kurz sagen, sich derzeit vollzieht, ist, dass der Mensch nicht mehr als autonomes Subjekt im kantischen Sinne verstanden wird, sondern als ein Wesen, was durch die Teilhabe an kulturellen Prozessen und zwar insbesondere an Zeichenprozessen auch erst erzeugt wird. Wir werden zu Menschen nicht dadurch, dass wir uns selber zu Menschen machen. Das triviale Beispiel dafür ist immer Menschen, also wo ich vorhin mit dem Gehirn auf den Spitze angespielt habe irgendwie, der scheint ja anzunehmen, dass Gehirne denken können. Gehirne können aber gar nicht denken. Nehmen Sie ein Gehirn, legen Sie es in der Ecke, warten Sie es ab, es fängt nicht an zu denken. Das Gehirn alleine reicht überhaupt nicht aus. Sie brauchen immer auch die Teilhabe an der kulturellen Überlieferung, an Zeichenprozessen und wir werden als Subjekte, also die allgemeine Formulierung, die häufige Formulierung davon ist, wir werden zu Subjekten gemacht, indem andere uns Namen geben. Sie suchen sich ihren Namen nicht selber aus, sondern sie bekommen den Namen von ihren Eltern. Das ist eine Zuschreibung und mit diesem Akt werden sie auch als Subjekt erzeugt, indem sie als Person bezeichnet und angesprochen werden. Das heißt, sie sind immer schon auf andere Menschen angewiesen, haben damit nicht mehr diesen autonomen Status, der zu Humboldts Zeiten dem einzelnen Menschen noch zugesprochen ist. Was nicht heißt, dass wir nicht mehr wissen können, dass wir diesen autonomen Status haben. Nein, dass wir diesen autonomen Status nicht haben. Entschuldigung, das war jetzt falsch. Okay, das war die eine Ebene. Es gibt eine zweite Ebene, die dafür spricht, sich mit Computertechnologie auseinanderzusetzen. und die liegt eher auf der Ebene der Inhalte. Auf der Ebene der Inhalte ist die Vorstellung eher, dass die Inhalte dazu in der Lage sind, Reflexionsoptionen anzubieten. Und auch das kann man sich eigentlich relativ einfach vorstellen. Dafür muss man nur zwei Sachen machen. Die eine ist Erweiterung des Textbegriffs. Das ist wahrscheinlich inzwischen relativ bekannt, als Texte werden zumindest im medienwissenschaftlichen Kontext heute nicht mehr nur gedruckte Texte in Büchern bezeichnet, sondern genauso gut Filme, Computerspiele, Comics und andere mediale Präsentationsformen. All das gilt als Text und das meint dann die inhaltliche Seite. Jetzt ist die Vorstellung, dass die Auseinandersetzung mit Texten einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Bildung des Menschen liefern kann, eigentlich keine ganz neue. Das kennt man eigentlich zu Genüge. Das ist wahrscheinlich mit einer der Hauptgründe dafür, das ist mit Sicherheit der Hauptgrund dafür, warum in Schulen Fremdsprachen unterrichtet werden. Der Grund dafür, das hat Humboldt schon in den Mittelpunkt gerückt, der Grund dafür ist, dass sie, wenn sie verschiedene Fremdsprachen lernen, sie dabei entdecken können, dass sie eine Sprache nicht eins zu eins in eine andere übersetzen können. Das hat den Effekt, oder das wird so interpretiert, dass die einzelnen Sprachen unterschiedliche Wahrheitssysteme erzeugen. Sie können eine Wahrheit, die sie in einer Sprache ausdrücken, nicht genau so in einer anderen Sprache ausdrücken. Deswegen können sie, wenn sie jetzt eine Fremdsprache lernen, die Relativität des eigenen Wahrheitssystems, das sie in ihrer Kultur mit ihrer Sprache gelernt haben, kennenlernen. Und das ist eine Reflexionsoption. Wenn Sie also eine Fremdsprache lernen, dann entsteht eine Reflexionsoption durch dieses, bei Humboldt hieß das Übersetzungsproblem, durch dieses Übersetzungsproblem. Ob ein Mensch diese Option nützt und dann tatsächlich anfängt, die eigene Kultur zu reflektieren und darüber nachzudenken, das ist nicht unbedingt gesagt. Bildung wird nach wie vor so gedacht, dass es letztlich nur als Selbstbildung geht. Okay, das wäre jetzt am Beispiel der Fremdsprachen. Etwas Ähnliches passiert mit Texten. Wenn Sie Bücher lesen, dann können in diesen Büchern irritierende Inhalte vorkommen. Da können merkwürdige Sachen passieren, also komische Ideen, die der Autor dann gehabt hat. Und durch die Auseinandersetzung mit diesen Inhalten kann ein Anlass für Reflexion gegeben sein. Das Gleiche kann jetzt passieren durch Filme. Das ist inzwischen, glaube ich, relativ gut etabliert. Ne? Also Filme haben inzwischen auch den Sprung zur Hochkultur geschafft. Es gibt zumindest Filme, so, also nicht alle Bücher sind jetzt hochkulturell, ne, muss man ja sagen. Also ich für meinen Teil lese auch zugegebenerweise nicht unbedingt irgendwie kulturell sehr anspruchsvolle Dinge. Wenn ich abends nochmal 20 Minuten Zeit habe, bevor ich einschlafe, dann lese ich eher etwas Populäres, muss ich zugeben. Das ist bei Filmen nicht anders, aber es gibt sehr anspruchsvolle Filme, die solche Reflexionsoptionen bieten können, durch die Inhalte, die in den Filmen dargestellt werden. Das ist bei Computerspielen auch so, nur dass Computerspiele den Status eines Kulturgutes noch nicht erreicht haben. Man darf aber gespannt sein, wann das passiert. Ich habe interessiert beobachtet, dass, glaube ich, vor 2 Jahren die erste Ausstellung zu Computerspielen im Museumsquartier stattgefunden hat. Das ist meistens ein erster Schritt. Filmausstellungen waren auch ein erster Schritt, der für die Akzeptanz von Filmen als Kulturgut gesorgt hat. In den 1920er Jahren, das ist immer so ein Einstieg in die Medienpädagogik, in den 1920er Jahren waren Filme böse. Ne? Man musste die Kinder und Jugendlichen davor beschützen, vor diesen gefährlichen und die Entwicklung der Person bedrohenden Inhalte und sich stattdessen zu wertvollen Inhalten hinführen. Eine Vorstellung, die immer noch relativ weit verbreitet ist. Okay, eine Reflexionsoption kann also von dem Inhalt ausgehen. Es gibt aber noch eine zweite Ebene und das bezieht sich auf die Struktur. Und diese Auseinandersetzung mit der Struktur, das haben wir alle im Deutschunterricht gelernt, spätestens. Sie analysieren, wenn Sie einen Text annehmen, Sie lesen ja im Deutschunterricht ein Buch nicht nur, sondern Sie schauen dann, was kommen da für Protagonisten vor, was hat der Text für einen Aufbau, wie ist die Szenenabfolge gestaltet. Also es werden eine ganze Reihe von formalen Elementen analysiert. Und die Vermutung ist, dass die Gestaltung von diesen formalen Elementen auch eine Reflexionsoption bieten kann. Das ist relativ gut demonstriert an der Analyse von Filmen. Wenn Sie elaborierte Filme haben, dann kann es durchaus passieren, dass durch die Montagetechnik, durch die Schnitttechnik, durch die Mise-en-Scène-Technik, die in dem Film benutzt wird, die Zuschauerinnen und Zuschauer irritiert werden und in eine Reflexion hineingetrieben werden, die ein Nachdenken über das, was Sie da sehen, zumindest veranlassen könnte. Das Gleiche kann mit Computerspielen wieder passieren. Es gibt Computerspiele, die sehr darauf ausgelegt sind, die Spielerinnen und Spieler zu irritieren. Das passiert natürlich nicht, wenn Sie jetzt Mainstream-Computerspiele spielen. Das passiert auch nicht, wenn Sie Mainstream-Filme schauen. Also wenn Sie jetzt irgendwie die dritte Sitcom, die nach Standard-Hollywood-Mustern gemacht ist, anschauen, das wird Sie nicht irritieren. Es wäre aber durchaus möglich, mit dem Format so zu spielen, dass Irritationen entstehen, die dann zu einem Reflexionsanlass werden können. Gut, wenn man das aus der Sicht betrachtet, dann könnte man jetzt sagen, der Einsatz von Computertechnologie in pädagogischen Kontexten ist zum einen nötig, um die Bildung des Menschen zum Sprachspieler, dem sein Verhältnis zu sich selbst, zu anderen und zur Welt bewusst ist und der ein Verhältnis zu diesen Verhältnissen aufbauen kann, zu fördern. Das wäre ein Grund. Ein zweiter Grund ist, dass man mit Computertechnologie arbeiten kann, um Reflexionsanlässe zu schaffen. Und die entstehen dann relativ naheliegend, wenn Sie, Sie arbeiten wahrscheinlich schon mal mit Schulbüchern. So, wenn Sie jetzt eine Zielgruppe haben, die Ihre Nachmittage damit zubringt, möglichst viele Kills in Call of Duty hinzubekommen, dann wirken so Schulbücher merkwürdig. Ja, da passiert nichts, Sie können nichts tun, Sie können es nicht mehr aktualisieren. Ja, es gibt keine Updates irgendwie, es gibt keine Herausforderung, kein Endboss, ne? Es sei denn, Sie sehen sich selbst als Endboss mit der Klausur, ne? Aber wahrscheinlich inszenieren Sie das nicht ganz so. Schon das kann natürlich eine Irritation sein. Wenn das aber eine Irritation ist, dann ist es wahrscheinlich nötig, das auch zu thematisieren und dann damit zu rechnen, dass man den Kindern und Jugendlichen zunächst mal erklären muss, wie man eigentlich mit Büchern umgeht. Wie man sich mit Büchern Wissen aneignet. Das gilt umgekehrt auch, und das ist dann sozusagen die Herausforderung, die Sie wahrscheinlich trifft, weil zumindest Untersuchungen zufolge Lehrende, wir sind so ein bisschen buchfixiert. Ne? Also Bücher sind klasse irgendwie, dass wir irgendwie möglicherweise auch mal Star Trek schauen, irgendwie geben wir vielleicht, also ich darf das nicht, ich bin Medienpädagoge, ich muss Forschung machen. Ansonsten geben wir das eigentlich nicht zu. Ne? Und wenn ich jetzt fragen würde, wer wird irgendwie nächste Woche den neuen James Bond laufen, irgendwie, also das kann man so nach dem 2.8. kann man das mal zugeben, sonst eigentlich nicht. Deswegen fällt es uns schwer, Inhalte in Form von Computerspielen aufzubereiten. Das hätte aber genau den gleichen Effekt. Das würde dann quasi bei den Lehrenden für eine solche Irritation sorgen und bei den Schülerinnen und Schülern, die den Buchdruck gewöhnt sind, wenn der Inhalt jetzt auf einmal in einem Computerspiel daherkommt. Und es ist ja durchaus so, dass es viele Inhalte gibt, die in Computerspielen entsprechend aufbereitet sind. Und an der Stelle, damit kann ich das, weil die Zeit jetzt auch langsam um ist, kann ich das abschließen, an der Stelle spielt es jetzt keine große Rolle, ob Sie den Inhalt in einem Fernsehfilm in einem Computerspiel oder in einem Buch präsentieren. Alles drei ist möglich, Effizienzvor- oder Nachteile entstehen dadurch nicht, aber wir erzeugen unterschiedliche Medienkulturen, unterschiedliche Vorstellungen, mit Wissen umzugehen. Und wenn man diese Pluralität im Unterricht Wirklichkeit werden lässt, dann hat das zumindest den Vorteil, dass man verschiedene Gruppen irritieren kann, sich selbst vielleicht auch irritieren kann, damit einen Beitrag zur Bildung des Menschen leisten kann. Und das scheint mir ein Knackpunkt zu sein. Es geht um die Bildung des Menschen und nicht darum, in einem neoliberalen Sinne Effizienzvorteile von Unterricht zu erzeugen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus